Das ist die Radio Chica Weltfriedenswoche und jetzt haben wir einen weiteren Gast bei uns am Telefon. Es ist der Gründer vom Kassensturz, dem ersten Schweizer Privatradio Radio 24 und dem ersten Schweizer Privatsender Tele Zürich. Herzlich willkommen bei Radio Chico, Roger Schawinski.
Okay, danke für die Anfrage.
Und nebst all dem habt ihr, Herr Schawinski, auch noch den Bob Marley kennt und das ist ja unser Schwerpunktthema heute. Wie gut habt ihr den Bob Marley eigentlich überhaupt kennt?
Nicht sehr gut. Also ich muss so sagen, ich bin, nachdem ich nicht mehr bei der Tag war, bei einer Zeitung, wo ich Chefredakteur war, bin ich in die Karibik gegangen. Das war 1977 und dort bin ich das erste Mal mit dieser Musik überhaupt in Kontakt gekommen. Das hat man da gar noch nicht so gekannt. Und nachher, als ich dann Radio 24 gegründet habe, habe ich dann jede Woche habe ich so eine Stunde gemacht, wo ich während der Karibik-Sendung, wo ich karibische Musik brachte und dann über das erzählt habe, was ich dort erlebt habe. Und dort, wo dann der Bob Marley nach Zürich gekommen ist, auf seiner letzten Tournee, dort habe ich ihn kurz kennengelernt.
Mhm. Wie habt ihr ihn empfunden?
Also ich bin jetzt dort natürlich irgendwie schon eine spezielle Fernbeziehung gehabt und bin dann am Flugplatz gegangen und haben gesagt, ich wollte ihn dort empfangen. Ich war dann also sein Kofferträger gewesen. Und es gibt auch noch Fotos, und das ist, hängt da noch bei mir im Büro. Wenn ich da seine Koffer da rumschiebe auf so einem Wägeli, habe ich vorher und nachher nie bei einem anderen Künstler gemacht. Wir haben übrigens abgemacht, dass wir einen Fußballmatch machen. Wir sind im gleichen Jahr geboren, gleich alt, beide Fußballfans, und er hat eine Mannschaft stellen und ich soll eine Mannschaft stellen. Ist alles schon abgemacht gewesen, ist im letzten Moment dann abgesagt worden, weil er, wie er gesagt, ein gesundheitliches Problem hat, wo man nachher erfahren hat, dass er dann ja schwer krank geworden ist. Mhm. Wir haben dann ein Interview gemacht in seinem Hotel, da sind alle seine Kollegen rumgestanden und es gibt auch Bilder da davon, leider nicht mehr Tonaufnahmen, die sind irgendwie verschwunden und die sind da gestanden, alle mit einem Joint in der Hand. Man hat also kaum noch durch den Raum gesehen, so dichte Wolken hat es gehabt. Und das war wirklich ein tolles Interview gewesen, grossartig. Und ich bin dann am Abend, bin ich zum Soundcheck gegangen, ins Hallenstadion und habe die Lieder zum Teil zum ersten Mal gehört von seinem letzten Album, Uprising. Da bin ich zu dem Mann gegangen und gesagt, Bob, this could be a hit, it's gonna be great. Das ist der Song Could You Be Loved, den wir bis heute noch kennt und so, und haben uns dort dann noch kurz unterhalten. Also es war eine relativ oberflächliche Begegnung gewesen, aber irgendwie ist er immer noch in meinem Herzen und all die Jahre später bin ich ihm verbunden und denke, was wäre nun passiert, wenn er noch hätte können weiterleben, was wir noch geschenkt bekommen hätten an Musik und an Einsichten und an Weisheiten und so. Und eben, jetzt ist er schon über 30 Jahre tot und man kann es fast nicht irgendwie begreifen.
Und die Daten von dem Interview sind alle verloren gegangen?
Ja, leider. Und sogar nachher ist dann mal ein grosser Film gemacht worden und seine Frau, Rita Marley, hat gesagt, hey, das ist der eins von der guten Interview gewesen, kannst du uns eine Kopie schicken, aber das Mal, wo wir zu unserer Schande sagen, ist das natürlich alles nicht so gut speicherbar gewesen, wie das heute möglich ist. Es ist nämlich irgendeine Tonbank gewesen, die mitgelaufen ist und irgendwo, wir sind ja dort im Studio in Como gewesen, ist das verhindert worden und das ist also wirklich für die Nachwelt leider nicht erhalten.
Und um was ist denn so in diesem Interview gegangen?
Ja, natürlich die Themen, die natürlich einen beschäftigen, da über sein Leben, über seinen Glauben, über die Musik, wie er die westliche Welt sieht und so. Ein bisschen so ein Roundup über die wichtigen Themen, die man so stellt. Aber es ist irgendwie, ich glaube schon, von Anfang an eine Art Nähe und eine Sympathie, die ich auch gespürt habe, weil er gemerkt hat, ich interessiere mich auch für ihn und für seine Welt. Und bin eben auch in der Karibik, ich bin in Jamaika gewesen, habe dort ein halbes Jahr gelebt und natürlich einiges mehr verstanden als andere Leute, die ihn befragt haben zu dieser Zeit damals.
Du hast gesagt, er hat uns noch viele Weisheit und Einsichten können mitgeben. Was hat uns Bob Marley genau mitteilen?
Also gut, er war natürlich einer gewesen, der den ganzen Glauben von Rastafari und so, von der Befreiung von den Schwarzen, dass man zurückgeht nach Afrika, ist übrigens auch mal nach Afrika zurückgegangen, dann gemerkt, das ist nicht ganz so einfach, hat er miterlebt, wo der damalige Kaiser Haile Selassie aus Abyssinien, Äthiopien, nach Jamaika gekommen ist, wo von der Rastafari ja als Gott verehrt worden ist und der hat dann so Angst bekommen am Flughafen, weil alle sind aufs Feld rausgestürzt und er hat gemeint, die wollen jetzt eine Demonstration machen und ihm etwas antun, ist dann stundenlang nicht zum Flieger rausgekommen. Aber die glauben eigentlich, eben, dass die Sklaven befreit sind, dass sie sich selber noch weiter befreien müssen, den Glauben hat er natürlich gar nicht. Auch in seinen Liedern. Und die Lieder haben ja Inhalt. Es geht nicht nur um Love und andere Sachen. Auch solche Liebeslieder natürlich, zum Beispiel Could You Be Loved, die er ja gemacht hat zu seiner zweiten grossen Liebe, der Cindy, die ja vorher Miss World war. Und aber er hat Inhalt und hat damit zum Bewusstsein von diesen Leuten in Jamaika und in der ganzen westindischen Welt natürlich sehr viel beiträgt.
Was denkt ihr, ist der Grund, warum er sich so eingesetzt hat oder warum er den Glauben so vertreten hat?
Also seine Geschichte ist ja interessant. Sein Vater ist ja ein Weisser, ein schottischer Offizier gewesen, seine Mutter ist schwarz, also ist eigentlich ein Mischling gewesen. Also nicht ganz dazugehörend in Jamaika. Und vielleicht hat er darum das noch besonders müssen machen. Und mit seinem grossen Zopf, mit seinem Rasta-Zopf, hat er ganz klar Stellung bezogen für die schwarze Sache. Und er hat natürlich gemerkt, dass auch in Jamaika die weiße Oberschicht dort eigentlich das Land kontrolliert hat. Und Ministerpräsidenten sind meistens aus diesen weiße Oberschichten kommen, haben sich gegenseitig bekämpft, zum Teil sogar mit Waffen und mit Gewalt etc. Und er hat da wollen, dass die Schwarzen dort dann auch zu ihrem Recht kommen, dass es Frieden gibt in Jamaika. Er war an einem Friedenskonzert gewesen, hat versucht, eben die beiden, den Manley und sein Gegner, Manley war dann Ministerpräsident gewesen, zusammenzubringen, dass man da die Gewalt rausgebracht hat. Aber es hat dann wieder Schiessereien gegeben. Es war eine sehr komplexe und eine schwierige Zeit gewesen.
Aber seine Hauptziele waren die Gleichberechtigung und Frieden gewesen, habe ich es richtig verstanden?
Genau, und natürlich vor allem eben für die unterdrückten Völker von der Welt. Man kennt ja die Lieder, die er hat, die er da auch besingt, Kämpfe, die in Afrika stattfinden. Und hat auf diese Art und Weise hat er sich wirklich in die Politik eingemischt. Und möglicherweise wäre er, wenn er noch länger gelebt hat, wäre er auch noch Politiker geworden und hat versucht, auf diese Art und Weise Einfluss aufs Geschehen in Jamaika zu nehmen.
Jetzt haben wir ja hier Radio Chico Weltfriedenswoche unser diesjähriges Motto Friedensinseln bauen. Wie denkt ihr, würde dann Bob Marley seine Friedensinseln aussehen?
Ja, eben, er will versuchen natürlich auf das Verständnis der Leute irgendwie einzugehen und zu hoffen, dass das Trennende irgendwie kleiner wird. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit hat er natürlich besondere Probleme, wenn er jetzt sieht, beispielsweise, als sie den Vereinigten Staaten abgegangen mit dem Donald Trump, der gerade in diesen Tagen mit seinen Kommentaren über die vor allem schwarzen Football-Players wieder auf die Rassenkarte setzt und versucht, die Gräben aufzureissen und dichter und grösser zu machen. Ich glaube, da hat er wirklich eine Rolle, wo er könnte anstehen könnte. Er war eine moralische Autorität in Jamaika. Und ich glaube, wenn er länger gelebt hat, hat er über Jamaika aus und hat zu einer moralischen Autorität in Sachen Frieden können werden. Aber dann ist ja der schlimme Krebs gekommen, er hat dann dagegen gekämpft, ist da nur nach Bayern gegangen zu irgendeinem Arzt, wo er gehofft hat, der bringt das und hat dann müssen seine Haare, seine wunderbare Haarpracht abrasieren, ist dann kahl gewesen. Ich kenne Leute, die ihn dort besucht haben und er hat immer noch gehofft, dass es irgendwie vorbeigeht, aber es ist nicht vorbeigegangen und er ist dann leider wirklich sehr früh mit 36 gestorben.
Aber wir sind uns einig, der Bob Marley hat uns ganz viel mitgegeben und hat uns noch viel mehr mitgegeben können.
Ja, und vor allem muss ich noch sagen, ich habe damals mal vor 30 Jahren gedacht, oder vor 35 Jahren, wird man die Musik dann noch hören in 10, 20, 30 oder 40 Jahren? Wird sie Bestand haben? Oder wird sie nur eine kleine Episode sein? Und ich habe dazu mal für mich beschlossen, nein, das hat so eine Qualität, so eine Intensität und so eine Ehrlichkeit, das wird Bestand haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass das so ist, dass auch die heutige Generation sich dieser Musik annimmt und die Botschaft hört und die Figur von Bob Marley fast schon in einen überhöhten Zustand gebracht hat. Das macht mich sehr froh.
Der Fall. Jetzt haben wir viel über Bob Marley geredet. Was bedeutet der für euch, Herr Schawinski, persönlich Frieden?
Ja, Frieden ist, also per Definition ist das natürlich ein Gegensatz zum Krieg. Und ich bin jetzt übrigens gerade dran, eine Dokumentation schauen am Fernsehen, die rausgekommen ist in Amerika, dem Wochenende, eine neunteilige Serie über Vietnam. Das ist einer von diesen Konflikten in meiner Jugend, wo im Vordergrund gestanden ist und uns berührt hat. Und ich bin da an Demonstrationen gsi und habe dort teilgenommen. Und gegen den Krieg habe ich eine Stellung genommen, bin dazumal dann auch vom damaligen Staatsdienst sogar fischiert worden als einer, der ein bisschen gefährlich ist und so. Dazumal hat man schon für den Frieden gekämpft und jetzt, ja, das kann ich also wirklich empfehlen, das ist übrigens auf Arte, auch heute Abend kommt eine weitere Folge, wo man da anschauen kann, da kann man erfahren, was der Krieg für Unheil bringt und wie man das muss verhindern.
Was sagt ihr zum inneren Frieden?
Ja, der innere Frieden ist natürlich Zentrale vom Ganzen ist klar. Ich bin schon eben so im Meditationsseminar gsi, bin viel im fernen Osten gsi oder an der Westküste von Amerika und habe mich mit dem auseinandergesetzt und habe gemerkt, wenn man in sich innen schaut und innen schauen kann und versucht, eben dem inneren Frieden näher zu kommen, dass sich da Welten auftun und dass eben das viel, viel mehr ist als das Getümmel und der Lärm, den man den ganzen Tag hat und sich selber sogar noch zudröhnt eben mit diesen Sachen. Wenn man dort ankommt, dann ist das etwas sehr Wertvolles.
Also, dann denkt ihr auch, wenn jeder mehr Frieden in sich innen hat, würde es so zum allgemeinen Weltfrieden etwas beitragen?
Ja, klar, aber das sind natürlich schöne Hoffnungen, weil man merkt, da gibt es sehr viele Leute, die überhaupt nicht da unterwegs sind. Wenn man jetzt sieht, was in Deutschland gelaufen ist mit diesen AfD-Leuten, die im Bundestag einziehen und Vorurteile haben, die Hass in sich innen haben und so weiter. Also, dass die Hoffnung vielleicht schön tönt, dass man alle kann erreichen. Nein, das ist nicht möglich. Sondern, aber man muss natürlich versuchen, möglichst viel zu erreichen, die so unterwegs sind.
Jetzt, ihr habt ja bei eurer Sendung Schawinski auch ganz viele hitzige Gespräche. Was macht ihr, damit ihr nachher wieder inneren Frieden bekommt?
Ja, also die Gespräche sind natürlich nicht so da, damit ich aufgewühlt bin, sondern ich versuche an Fakten anzukommen, an Warten, Sachen aufzudecken auch zum Teil. Und wenn ich das mache, wenn ich mir treu bleibe, wenn ich mich nicht kaufen lasse, wenn ich nicht käuflich bin, dann komme ich am inneren Frieden näher. Und wenn ich sehe, wie viele Kollegen das eben machen und gemacht haben, vielleicht auch aus beruflichen Gründen, dann bin ich stolz, dass ich immer unabhängig geblieben bin und meine Linie auch bewahren konnte. Und das ist ein Teil von meinem inneren Frieden.
Aber hätte doch schon irgendwann mal so ein Interview gehabt, der gesagt hat, oh, da habe ich jetzt den grossen Fehler gemacht, hätte ich nicht so machen sollen. Und wie mache ich es jetzt, dass ich dann wieder zufrieden bin?
Das passiert natürlich immer. Ich schaue mir jedes Interview an, live am Abend. Das werde ich aufzeichnen, meistens um 17:30 am Abend und um 11 schaue ich es mir dann an. Und dann bin ich nachher schon ein bisschen aufgewühlt und merke, wo es nicht gut gelaufen ist, wo man es hätte können anders machen, wo ich Fehler gemacht habe. Dann geht mir das natürlich in der Nacht durch den Kopf. Aber das ist der Lernprozess. Ich weiss, Perfektion wird man nicht erreichen und ich bin kein Perfektionist. Und darum kann ich auch mit Sachen, die nicht ganz perfekt sind, leben. Aber ich versuche natürlich jedes Mal das Beste zu geben.
Jetzt, ihr habt ja etliche Medien gegründet. Denkt ihr auch, die Medien können etwas zum allgemeinen Weltfrieden beitragen?
Ja, absolut. Ist ja ganz klar. Das Wichtigste ist natürlich eben, dass dort Leute sind, die aufrichtig sind, die ehrlich sind, die der Wahrheit verpflichtet sind und nicht irgendwelche Propagandisten sind für irgendeine eine Sache oder für die andere Sache. Und da sieht man ganz gegenteilige Entwicklungen, eben sehr viele Manipulationen, wo man jetzt gerade wieder gehört, dass über Facebook sehr viele Manipulationen kommen, sind in den amerikanischen Wahlkampf, ausgehend von Russland, wo man versucht hat, die Wahlen so zu beeinflussen. Das ist das eine. Dann auf der anderen Seite haben hochqualitative Medien, wo man wirklich versucht, Sachen auf den Grund zu gehen, herauszufinden, was ist schiefgelaufen, recherchiert. Ich nutze die Medien sehr aufmerksam. Jetzt zum Beispiel eben die Vietnam-Serie, die ich wirklich jedem kann empfehlen. Und ich lese amerikanische Zeitungen jeden Tag, wie Washington Post oder New York Times, schaue mir Sachen an. Aber auch bei uns die guten Medien, die sich bemühen. Und ich glaube, je mehr man informiert ist, desto mehr kann man die Welt verstehen und vielleicht dann auch seine Schlüsse ziehen.
Also Medien tragen zum Weltfrieden bei, ja, aber es braucht Ehrlichkeit und Wahrheit von den Medien.
Absolut. Und die Aufrichtigkeit und die Haltung der Journalisten, dass sie eine Haltung haben und die Haltung, die sie, dass man der Ware verpflichtet ist und nicht irgendeiner Ideologie.
Ja, ihr seid ja auch Geschäftsführer von zwei Radios, Radio 1 und Radio 105. Machen die auch etwas für den Frieden oder berichten die auch manchmal für den Frieden?
Also für den Frieden, in dem wir informieren natürlich. Und ich mache eben Gespräche, ich lade Leute, ich habe jede Woche eine Sendung, wo Doppelpunkt, wo ich jemanden einlade, wo er aus seinem Leben erzählt, aus seinen Erfahrungen raus. Das ist das eine. Dann habe ich jede Woche ein Streitgespräch mit dem Markus Sommer, dem Chefredakteur von der Basler Zeitung, der ganz eine andere politische Meinung hat als ich, ein Streitgespräch zu aktuellen Themen. Und ich hoffe, dass sich die Leute dann eine eigene Meinung bilden können und dann hoffentlich eben herausfinden, dass wahrscheinlich das, was ich vertrete, eher der Wahrheit oder den Fakten entspricht, als jemand, der ganz auf der rechten Seite steht. Aber viel mehr kann ich nicht. Ich habe auch nicht die Hoffnung, dass sich die Welt massiv verbessern kann. Wenn man solche Hoffnung hat, wird man wahrscheinlich enttäuscht.
Mhm. Dann kommen wir jetzt noch zur Abschlussfrage. Was macht ihr sonst noch persönlich, jetzt neben dem Informieren im Radio, ganz persönlich für den Frieden?
So wieder. Also gut, ich habe also verschiedene Sachen, Projekte unterstützt. Ich habe eine Schule gegründet in Chile beispielsweise, die es seit 20 Jahren gibt, wo arme Kinder, also vor allem aus der indianischen Minderheit, von den Mapuches können in die Schule gehen. Das ist ein Internat, die kommen bis zu 400 Kilometer weit weg. Kommen sie dort an, sie machen 2, 3, 4 Jahre, sind sie dort, können also gratis sein, Kinder, die sonst die Erziehung nicht machen können. Und dann die Chance besteht, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie nicht in die Slums gehen für die Großstadt, dass sie also Chancen haben in ihrem Leben. Und das ist ein Beitrag, auf den ich doch stolz bin. Ich rede nicht sehr oft über das. Aber es funktioniert seit über 20 Jahren. Es sind schon hunderte oder mittlerweile vielleicht schon tausende Kinder durch die Schulen durchgegangen. Und indem man ihnen eine Bildung gibt, indem man ihnen einen Background gibt, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, einen Beruf zu lernen, ich glaube, da macht man schon etwas für den Frieden.
Okay, jetzt zwar gesagt, das ist eine Schlussfrage, aber jetzt nimmt es mich trotzdem noch Wunder. Wie seid ihr drauf gekommen? Oder was hat euch der Ansporn gegeben, die Schule aufzumachen?
Damals in den 70er Jahren ist der Salvador Allende gewesen, Präsident gewählt worden von der Linken eigentlich, aber er hat den Sozialismus wollen machen mit menschlichem Antlitz, wie er es gesagt hat. Ist dann gestürzt worden von der Rechten, aber auch von den Amerikanern, vom CIA und so. Da ist dann der Pinochet gekommen, ein grosser Diktator. Und ich bin dort gerade in dieser Zeit unten gewesen, als Journalist übrigens, und habe Reportagen gemacht über Chile. Und nachher, wo dann die Pinochet-Zeit langsam zu Ende gegangen ist und sich so wieder ganz geöffnet hat, habe ich dann so Exil-Chilenen getroffen da. Und ich habe sowieso eine Affinität zu Südamerika und bin auch oft Exil. Ich habe meine Dissertation zum Beispiel in Guatemala geschrieben, dort ein halbes Jahr gelebt. Und dann das Gefühl gehabt, meine Kinder hier in der Schweiz haben so viele Chancen und können so viel machen, und haben die Möglichkeit, aus sich etwas zu machen. Und so viele Kinder an anderen Orten haben die Chance nicht. Ich wollte, dass mindestens immer eben ein paar hundert andere Kinder auch Chancen bekommen, aus sich etwas zu machen. Und haben dort das Projekt gestartet.
Vielen Dank, Herr Schawinski. Ich hätte mich Zeit genommen für die Radio Chico Weltfriedenswoche. Und noch einen schönen Nachmittag.
Ebenfalls. Und euch viel Erfolg und danke für eure Initiative.